Ich grüße Sie. Das Bild zum heutigen Tag stammt aus den Karpaten. Damit Sie es lokalisieren können, das ist die alte Monarchiekarte von Königreich Galizien, Lodomerien. Das hier ist die Bukowina und darin gibt es eine Region, der wird bewohnt von der ethnischen Gruppe der Huzulen. Und die Huzulen sind Bauern, Viehzüchter. Das ist ein Foto offensichtlich aus jüngerer Zeit, in dem Sie die Situation in etwa sehen, wie Tiere zusammen auf die Weide getrieben werden, auf die Almen. Warum komme ich darauf zu sprechen? Weil ich beim letzten Mal schon angedeutet habe, dass die Überlegungen zu Aristoteles diese besondere philosophische Gemengelage, wenn ich so sagen kann, enthalten. Auf der einen Seite beinahe das Selbstverständlichste vom Selbstverständlichen zu sein, lauter Dinge, die man sich freihand auch ausdenken kann. Zweitens aber, nicht lauter Dinge, aber eine ganze Reihe von Sachen, die man sich freihand ausdenken kann. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass der Anschein, dass das ja alles selbstverständlich ist, daher kommt, dass wir schon seit 2500 Jahren, nachdem mehr oder weniger zu denken gewohnt sind, was Aristoteles da festgelegt hat, festgeschrieben hat, was damals schon einen Teil Alltagsverstand beinhaltet hat, aber auch in ganz andere Richtungen hätte gehen können. Also die Selbstverständlichkeit, die uns heute vorkommt, ist eine, die zum Teil von Aristoteles mitverursacht ist und zum anderen Teil unter der Forderung steht, dass wir diese Selbstverständlichkeit zumindest mal präzisieren, schärfen für die Zwecke, die wir jeweils brauchen. Und der Zweck, unter dem ich Aristoteles jetzt hier betrachte, ist der Zweck des Verständnisses, letztlich des Verständnisses von Wissen und Geld. Die Vorlesung ist beschäftigt mit dem freien Zugang zu Forschungsresultaten. Und freier Zugang heißt an dieser Stelle also nicht unter den Regeln der Marktwirtschaft, wie sie, erinnern sich, mit Springer, Elsevier, mit den Baronen der großen Verlage praktiziert wird. Und um dorthin zu kommen, in die Gegenwart zu kommen, im Laufe des Jänners werden wir darüber noch mehr hören, werde ich jetzt hier damit auch die Reflexion auf die Basis, die antike Basis abschließen für die heutige Stunde. Werde mich also den Ausführungen von Aristoteles in der Politik und in der Ethik, in zwei Ethiken, die er geschrieben hat, zuwenden. Genug über dieses Verhältnis von Selbstverständlichkeit und Raffinesse, das an der Stelle zu betrachten ist. Ich bleibe mal mehr auf der Ebene der Selbstverständlichkeit und beginne damit, dass die Erwerbskunde, das ist eben ein Zitat aus der Politik hier, dass die Erwerbskunde von Aristoteles beschrieben und aufgebaut wird, ausgehend vom Überleben. Was brauche ich und was braucht eine Gruppe von Menschen, in der ich eine Rolle spiele, um sich zu halten, subsistieren und zu entwickeln in einer sozusagen prämodernen, archaischen Lebenssituation. Der Rückblick von Aristoteles und die Systematik von Aristoteles sagt, dass es Unterschiede der Nahrung dafür gibt und die verschiedenen Lebewesen, die die Natur hervorgebracht hat, bedienen sich der unterschiedlichen Nahrungsmittel. Von den Tieren leben die einen herdenweise, die anderen vereinzelt, je nachdem das eine für das andere ihnen für den Gewinn ihrer Nahrung zuträglicher ist. Sie leben also teils vom Fleisch, teils von den Pflanzen. Ja, und das machen sowohl die Tiere allgemein als auch die Menschen. Die Menschen aber sind dadurch gekennzeichnet, dass die Nahrungsmittelbeschaffung auch eine direkte Auswirkung auf die Sozialstruktur hat, die diese Menschen annehmen. Die Sozialstruktur der Nomaden, die besteht eben darin, dass es sich um mobile Trupps handelt, die den Tieren jeweils nachziehen. Dann gibt es die Sozialstruktur der Ackerbauer und Viehzüchter, die sich an einer Stelle fixieren und entsprechend ihre Landwirtschaft betreiben. Dann gibt es den Fisch, also die Fischerei, die Jagd auf Vögel und wilde Tiere, die man hinzufügen kann, auch zu einem landwirtschaftlichen Betrieb sozusagen. Und das sind denn nun wohl die sämtlichen Lebensweisen, die eine unmittelbar natürliche Tätigkeit betreiben und nicht durch Tausch- und Handelsverkehr Nahrung schaffen. Also das ist die primäre Nahrungsmittelbeschaffung. Ich erinnere Sie jetzt noch kurz im Vorübergehen, dass wir im letzten Session schon so weit waren, dass wir abgesehen von einer Diskussion über die Erwerbskunde, also die Ökonomie, schon darüber gesprochen haben, dass menschliche Einzelhöfe, Dörfer und dann Dorfverbände sich zu Staaten zusammenschließen und dass Staaten, da waren wir schon sozusagen ganz woanders, dass Staaten der Rahmen sind, in dem so etwas wie Gerechtigkeit stattfinden kann, indem nämlich in einem Staatsverband eine Ordnung definiert wird, eine soziale Ordnung, aus der heraus ein Gesetzeswerk, eine Gesetzesfestlegung formuliert werden kann, in diesem Staat gültig für die Angehörigen des jeweiligen Staates. Die Ordnung, das Recht ist die Ordnung der staatlichen Gemeinschaft. Hier sind wir das ist die Dike. Und ich habe beschlossen, das letzte Mal damit Ihnen den rapiden Ausblick auf das Vorlesungsthema kurz vor Augen zu halten und Ihnen nämlich zu sagen, die Frage, wie viel Wissen wert ist, welches Recht man darauf hat, etwas zu besitzen, was von der Art des Wissens ist, ist eine Frage des Rechtes. Ist nichts etwas, was natürlich sich ergibt, ist eine Frage des Rechtes, die geregelt wird in einem jeweiligen Staatszusammenhang und wird uns an dieser Stelle auf die Art und Weise weiter beschäftigen. Nun ist der zweite Teil des Satzes hier, den ich extra betont habe, natürlich das, was uns von der Idee her beschäftigt und wo die ganze Pointe auch der Überlegungen von Aristoteles hinführt, dass es nämlich eine unmittelbar natürliche Tätigkeit gibt des Pflanzens und Züchtens und dass es auch eine andere Art und Weise gibt, Nahrung zu schaffen, nämlich dass man sie durch Handel und Tausch sich beschafft, also etwas, was man nicht im eigenen Vorgarten aufgezogen hat, sich zum Beispiel dadurch beschafft, dass man vieles von dem, was man einiges von dem, was man selber aufgezogen hat, eintauscht gegen etwas, was man nicht aufziehen konnte. Das sind nun genau die Banalitäten, von denen ich gesprochen habe, aber auf die wir jetzt dann gleich weiter eingehen werden, weil bei Aristoteles selbst sozusagen sehr eindrucksvolle und erstaunliche Bemerkungen zu diesem kleinen Unterschied gemacht werden. Die Huzulen, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, die kommen dadurch in die Geschichte, dass sie in einem Roman aus der alten Zeit, also das Zitat habe ich von Martin Pollack aus dem Buch 2001, das ist 1900, ist, weiß ich es gar nicht, 19, Anfang des 20. Jahrhunderts ist dieser Roman Die Wahrheit der alten Zeit vom Roman Beschreibung, und diese Beschreibung führt vor Augen, dass wiederum nicht ganz weit weg von unseren heutigen Erfahrungen, also gerade mal 100 Jahre vielleicht statt der 2500 Jahre, durchaus noch in unserem ein bisschen erweiterten Erfahrungsbereich eine Lebensform möglich war, die in der Debatte über freien Forschungszugang wieder eine wichtige Rolle spielt, und das ist Gemeineigentum. Das ist, auf Englisch heißt es the Commons, in der antiken, altertümlichen deutschen Übersetzung ist das Wort Allmende. Wenn Sie durch sozusagen durchs Weinviertel oder auch durch das Waldviertel fahren, finden Sie Dorfarchitekturen, also Dorftopografien, Grundrisse, die noch etwas von dem signalisieren, was da einmal als soziale Ordnung stattgefunden hat, nämlich in der Mitte des Dorfes zum Beispiel ein kleiner Teich, eine Wasserstelle und ein größeres Grüngebiet. Also in der Mitte des Dorfes eine Weide, wenn Sie so wollen, und die Häuser herum um die Weide. Das ist nicht naturgegeben, und wenn Sie die meisten Dörfer anschauen, die Sie durchfahren, wenn Sie dorthin, bevor Sie dorthin kommen, wo diese Dörfer sind, dann wird Ihnen sehr deutlich, dass das nicht die Normalform des Siedlungsformen gewesen ist, also das Straßendorf, das gewöhnliche Straßendorf, das darin besteht, dass also sozusagen so wie in der Einkaufsstraße rechts und links von der Straße die jeweiligen Häuser sind, und dahinter hat natürlich auch schon aufgegliedert und so, aber dahinter beginnt das Terrain und das Territorium der sich diesen Claim abgesteckt hat. So ist die Landschaft gestaltet worden von Menschen, die der Auffassung waren, dass sie mit ihren Häusern der Reihe nach sich aufstellen, und dahinter haben sie einen Eigenbereich. Menschen, die einer anderen Auffassung waren, Gruppen, Bevölkerung, also sozusagen Siedlergruppen, die einer anderen Auffassung waren, haben eine andere Siedlungsform gewählt, nämlich die, dass sie gesagt haben, okay, hier haben wir die Weide, da tun wir alle unsere Tiere hin und unsere Häuser stehen rundherum. Das heißt natürlich nicht, dass, also natürlich, natürlich ist einfach falsch angebrachter da, es ist fehlgeleitet, aber das heißt nicht, de facto, historisch heißt das nicht, dass die Vorstellung gehabt haben, der Kreis in der Mitte, der wird jetzt segmentiert, so lauter kleine Kreissegmente, und die Kreissegmente sind zugänglich günstigerweise von den einzelnen Häusern, und da könnte man dann auch noch kleine Zäune aufstellen. Das war genau nicht die Idee, sondern die Idee war, alles hinschicken, alle schicken ihre Tiere dorthin. Das ist sozusagen Allmende, freier Gemeindebestand, freie Gemeindeweide. Und diese Beschreibung, die von den Huzulen da gegeben wird, Sie können sich selber dann durchlesen, sie ist sozusagen ganz, ganz witzig, auch deswegen, weil sie deutlich macht, dass eben auch noch bis zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts oder so auch sehr stark sakrale Steuerungsmomente eine Rolle gespielt haben, der Glaube an die Weltordnung. Wie schaut das aus? Die Schafe, da ist eine Formulierung, es gibt sozusagen Gott und die Schafe.
Wem gehören die Einwände?
Wo ist das? Wem gehören die Almweiden? Gott und den Schafen. Gott und die Schafe nähren den Vatar, die Hirten und die Herdenbesitzer. Also da gibt es diese Vorstellung, wir sind alle Naturwesen und abhängig von einem höheren Prinzip, gemeinsam damit abhängig von unseren Tieren, abhängig von unserem Gott und darin gemeinsam. So ganz selbstlos war das an der Stelle auch nicht, geht aus dem Zitat sehr schön hervor. Die hatten die folgende Methode, sich ihre Eigentumsrechte doch noch auszudefinieren. Zu Beginn des Almauftriebs gab es eine Probemelkung quasi. Die Tiere sind jeweils von den einzelnen Tierbesitzern, Tierbesitzer hat es gegeben, der einzelne Tierbesitzer hat seine Tiere hingebracht, hat eine Testmelkung, hat stattgefunden, ist aufgezeichnet worden, wie viel diese Tiere hergeben, für alle, die Tiere zusammengetan haben. Und am Ende der Saison ist der entsprechende Anteil dann zurückgeführt worden an den jeweiligen sozusagen Tierbesitzer. Also eine relativ elegante Art und Weise, die eine Verwaltungsvereinfachung durch gemeinsamen Gebrauch des Weidelandes mit einer Lebensunterstützung und sozusagen einer Lebensgrundlage für die einzelnen Bauern und Bäuerinnen zu gestalten. Eine Form, wie man sozusagen ohne darauf zu bestehen, dass jeder sein eingegrenztes Weideland hat, auf der Basis von Gemeingut auch ein individuelles Auskommen finden kann. Also so viel zur kleinen Seitenblick, zum kleinen Seitenblick in die Gegenwart. Ich gehe zurück zum Aristoteles in diesem Politik-Zitat. Und Aristoteles sagt, wenn ich unter solchen Verhältnissen die Sache betrachte, Nahrungsproduktion durch die verschiedenen Modi, abgesehen jetzt ein bisschen, also vom Tausch geht gerade noch, aber das mal ein bisschen in Klammern gesetzt, dann habe ich eine Situation der Hausmeisterkunst, der Haushaltsführungskunst, die darin besteht, dass der Vorstand der jeweiligen Hausgemeinschaft, welche einschließt Männer, Frauen, Kinder, Sklaven, Tiere, Grundbesitz, sich darum kümmern muss, dass die ihm anvertrauten Personen und der Tiere ihr Auskommen haben, wie man relativ schön sagt an der Stelle, nicht? Dieses ihr Auskommen haben referiert ein bisschen zurück auf diese allgemeine Situation. Und Reichtum besteht jetzt unter diesem Aspekt darin, einen Vorrat zu sammeln von Gegenständen, die notwendig zum Leben und nützlich für die staatliche und häusliche Gemeinschaft sind und die daher auch entweder schon vorhanden sein oder durch die Hausverwaltungskunst herbeigeschafft werden müssen. Also die Pflege von Obstbäumen und die Ausnutzung von Wasserressourcen, alle diese Dinge. Und dann sagt er, weil das eine solche Kunst der Pflege und Beschaffung von Lebensunterhaltsmitteln ist, kann man sagen, dass ein darauf gerichtetes Leben nicht ins Unendliche geht, sondern dass ihm Grenzen gesetzt sind. Und die Grenzen sind einfach die, die sich ergeben durch die sachgemäße Pflege dieses Hauswesens. Über das Hauswesen hinaus braucht man für das sinnvolle Leben in dieser Definition braucht man nichts. Die Passage, die er hier von Solon zitiert, lautet allerdings: Reichtum hat keine Grenze, die greifbar den Menschen gesetzt ist. Das ist sozusagen schon vor ihm ein Hinweis darauf, dass es mit Reichtum ein bisschen einen anderen Zusammenhang hat. Aber diesen anderen Zusammenhang, auf den er selber jetzt dann gleich zu sprechen kommen wird, weist er an der Stelle ab und sagt, für Zwecke der Hausgemeinschaft und des gedeihlichen Zusammenlebens gilt nicht die Maßlosigkeit, die ins Unendlich gehende Maßlosigkeit, sondern das Maß liegt in dem, in der Situation, in dieser definierten Situation. Und dass es also eine naturgemäße Erwerbskunst für den Ökonomen und die Politikos gibt, ist damit klar. Jetzt ist die Thematik, die durch das Solon-Zitat angesprochen ist, für Sie natürlich alle sehr greifbar sofort, ist eine Thematik, die dann auch in ähnlicher Weise in Diskussionen um die Reichtumstheorie und die primäre Akquisitionstheorie bei Locke geführt worden ist. Und das ist die, dass man jetzt vor der folgenden Situation steht. Also in diesem naturgemäßen Erwerbskunst ist es so, dass man einen Apfelbaum hat und der Apfelbaum produziert Äpfel und vielleicht sogar zu viele Äpfel, als dass man sie überhaupt alle verwenden könnte, weil die also nicht alle aufgegessen werden können zur richtigen Zeit und vielleicht gibt es keine richtigen Mittel, die zu konservieren und so. Aber dieser kleine Überschuss, der Überschuss der Äpfel, der vielleicht in den Tausch dann gehen kann, ist jedenfalls begrenzt durch die materielle Beschaffenheit dessen, was hier in Überschuss vorhanden ist. Wenn es zu viele Kühe sind, dann hat man keinen entsprechenden Weideplatz und solche Dinge. Also es reguliert sich sozusagen ein. Und es gibt einen Faktor, der dieser Beschreibung nicht entspricht, klarerweise, und der jetzt hier den großen problematischen Punkt bedeutet, und das ist Geld. Weil Sie können Äpfel vielleicht ein Jahr lang aufheben und haben auch ein bisschen beschränkten Speicherplatz und sowas ähnliches. Geld können Sie endlos aufheben und der Speicherplatz ist auch nicht wirklich ein Problem. Ich meine, mit Kupfermünzen, weiß es nicht, aber in jedem Fall, die Pointe ist, dass Sie mit Geld etwas haben, was Wert bedeutet und Wert jetzt nicht bedeutet im Sinne der natürlichen Nahrungsproduktion, sondern einen davon abgehobenen prinzipiellen Wert. Und da Sie mit dem Geld in eine Dimension geraten, die unabhängig ist von diesen Lebensmittelkreisläufen und mehr und sozusagen frei verwendbar sind, gelten die Restriktionen nicht mehr, die natürlichen Feedbackschleifen in einer normalen Nahrungsmittelerzeugung gelten nicht mehr. Sie können Geld aufhäufen, ohne dass es schlecht wird. Stimmt natürlich auch nicht ganz, wissen wir, dass das nicht ganz stimmt, aber es wird zumindest nicht so schlecht wie Äpfel oder eingelegte Gurken. Das ist sozusagen das Problem dabei, und Sie können, während es keinen Sinn macht, sich vorzustellen, Sie werden jetzt der allgemeine Gurkenkönig sozusagen bauen ganze Lagerhäuser, wo sie nur Gurkengläser hineinstellen, macht es einen Sinn zu sagen, sie wären der reichste Mann im Dorf. Sie haben damit einen neuen Zugang zu Ressourcen ganz allgemein. Diese Sache hat der Solon im Auge, und die gilt nun genau nicht für die naturgemäße Erwerbskunst, und die gilt aber, und das ist jetzt der vorhin genannte zweite Satz, die gilt für die Tätigkeit von Handel, von Tausch und Handel. In dem Maße, in dem sie dort hineingehen, in dem Maße haben sie Möglichkeit des Erwerbens von Reichtum auf eine neue Art, auf eine andere Art und Weise. Und diese andere Art und Weise geht jetzt, es ist nicht nur die Erwerbskunst, Sie haben hier am Anfang über die Erwerbskunde, das nächste ist jetzt dann die Kunst des Gelderwerbs. Der Gelderwerb, der ein anderer ist als der Nahrungsmittelerwerb. Und den man, also griechisch ist das Rhematistike, ist das. Und dieser Gelderwerb, Erwerbskunst, die Ktetike, das Allgemeine, und die Chrematistike ist die, die sich aufs Geld bezieht. Und dieser Kunst des Gelderwerbs hat daran Schuld, dass es für Reichtum und Besitz keinerlei Grenzen zu geben scheint. Und viele halten sie für eine und dieselbe mit jener Ersteren, wegen der nahen Verwandtschaft mit ihr. In Wahrheit aber ist sie doch, obwohl sie ihr nicht fernsteht, keineswegs einerlei mit ihr. Denn jene ist eine naturgemäße Erwerbsweise, die andere ist keine naturgemäße, sondern sie kommt zustande durch Erfahrung und Kunst, durch Empirie und Technik. Die also Aristoteles macht an der Stelle einen sehr, modernen und sehr eingängigen Unterschied dazwischen, zu sagen, Reichtum kann man in einem, heutzutage würde man sagen, organischen Zusammenhang haben, und Reichtum kann man haben durch gewisse technische Ausnutzung von Erfahrungsmaterial im Zusammenhang mit der Geldwirtschaft. Und was er jetzt über Geldwirtschaft sagt, ist etwas, was geradewegs auch für heutige Überlegungen gilt, eine Basis für das, was dann berühmterweise Karl Marx aufgegriffen hat in seiner Analyse des Kapitalismus, nämlich, um es mit dem Schlagwort gleich ist einmal zu sagen, wenn wir diese beiden Erwerbstätigkeiten betrachten und analysieren, müssen wir unterscheiden zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Gebrauchswert und Tauschwert resultieren in der Unterscheidung gerade aus den beiden genannten Szenarien. Der Gebrauchswert eines Apfels, der darin besteht, dass sie gesund leben und auch was Gutes essen wollen und der Gebrauch des Apfels ein Teil ihres Ernährungsprogramms ist und der Tauschwert des Apfels, der darin besteht, dass sie vielleicht zu viel davon haben und verwendet werden kann in einem Exchange. Nun ist der wichtige Punkt, bleiben wir bei dem Apfel, der wichtige Punkt, die wichtige Frage ist jetzt, da habe ich einen Apfel. Der Apfel, dem als Apfel, als Ding, sieht man ihm jetzt einen Gebrauchswert oder Tauschwert, sieht man ihm nicht an. Ja? Der ist etwas, was am Baum wächst und was dann vom Baum fällt oder vom Baum gepflückt wird. Das ist der Naturanteil davon, dass so etwas kommt. Die Frage ist jetzt, wenn ich sage, was doch sehr plausibel ist, was da an dem Baum wächst, kann ich in zwei verschiedene Weisen sehen. Ich kann es so sehen, dass ich mir das nehme und es esse, weil es gut ausschaut und gut schmeckt. Und ich kann es so sehen, dass ich sage, okay, das packe ich in eine Kiste und tausche gegen eine Kiste von, soll es sein, Eiern. Wo kommt das her? Wie ist das sozusagen zu bewerten, wie ist das zu beobachten, diese unterschiedlichen Dinge? Ist der Apfel von der Basis her, von dem, was der Apfel ist, ist der etwas, was dazu da ist, dass ich ihn esse? Ist sozusagen die Bestimmung des Apfels, von mir gegessen zu werden? Oder ist es die Bestimmung des Apfels, von mir getauscht zu werden? Sie schütteln den Kopf. Das sind ein bisschen komische Fragen. Nicht? Was ist er eher? Was ist er mehr? Das lässt sich so leicht nicht sagen. Es ist aber eine sehr wichtige Frage, weil wir im Umgang mit Äpfeln und dann natürlich nicht nur mit Äpfeln, sondern mit vielen von diesen Dingen vor der Frage stehen, wie gehen wir mit solchen Materialien sachgemäß um? Was ist die Beschreibung, die wir geben, wenn wir mit diesen Dingen umgehen? Ich nehme es mal, Aristoteles spricht über Schuh, und das, was ich Ihnen jetzt mit dieser Frage, was gehört zu dem Apfel, verdeutlicht habe, kommt hier gleich noch einmal vor. Die Benutzung eines jeden Besitztums ist eine doppelte, und beide Male wird das Besitztum als solches, aber nicht als solches in der gleichen Weise benutzt, sondern die eine Art von Benutzung ist die dem Gegenstand eigentümlicher, die andere nicht. Zum Beispiel, den Schuh kann man benutzen zum Anziehen, aber auch als Tauschmittel. Denn beides sind wirklich Benutzungsweisen des Schuhs, insofern auch der, welcher einem anderen, der eines Schuhs bedarf, einen solchen für Geld oder Lebensmittel zum Tausch gibt, damit den Schuh als Schuh benutzt, aber nicht in derselben eigentümlichen Benutzungsweise, denn nicht zu dem Zweck ist der Schuh gemacht, als Tauschmittel zu dienen, und ebenso verhält es sich mit allen anderen Besitzstücken. Sie alle können als Tauschmittel verwandt werden. Wenn Sie das jetzt, was ich Ihnen vorgelesen habe, mit dem kontrastieren, was da drinnen steht, merken Sie einen Unterschied. Aristoteles operiert mit einem Gebrauchswert, der in einer gewissen Weise näher an dem ist, worum es bei der Sache geht. Also beim Apfel geht es näher darum, dass der ein Nahrungsmittel ist. Beim Schuh geht es mehr dazu, es entspricht dem Schuh mehr, der Bestimmungsweise des Schuhs, entspricht es mehr, dass er gemacht ist, damit Leute ihn tragen. Abgeleitet davon gibt es eine zweite Benutzungsweise, die Benutzungsweise, den Apfel zu tauschen und den Schuh zu tauschen. Diese Benutzungsweise hängt zwar auch am Schuh, beides sind wirklich Benutzungsweisen des Schuhs, aber sie haben ein Gefälle. Und dieses Gefälle spiegelt das Gefälle zwischen dem natürlichen Lebensmittelkreislauf und dem Handelszusammenhang. Das eine ist eben das, wozu der menschliche Reichtum gut ist. Reichtum im Sinn von Verfügung über Ressourcen brauche ich, um das Haus auf die richtige Art und Weise zu führen. Dann gibt es aber auch eine Weise, mit Reichtum umzugehen, die aus dem rausfällt und die eine und die den Tauschwert betrifft. Und die nächste Frage, die sich direkt stellt, wenn man sich das sagen lässt und wenn man darüber nachdenkt, ist natürlich jetzt die, dass man sagt, da habe ich also jetzt Gebrauchswert und Tauschwert und beides ist ein Wert, beides Mal kommt Wert vor, in beiden Mal kommt Wert vor, aber das ist doch ein einigermaßen unterschiedlicher Wert. Es wird suggeriert, dass das zwei verschiedene Formen von Wert sind. Und jeder versteht das sofort, worum es geht. Es hat einen Wert, weil ich es essen kann und weil es gut schmeckt, und es hat einen Wert, weil es mir möglich macht, was anderes dafür einzutauschen. Aber wie verhalten sich die zueinander, die Werte? Wie soll ich das abwägen? Ich habe auf der einen Seite einen körperlichen Genuss oder ein körperliches Bedürfnis und auf der anderen Seite habe ich ein Verhandlungsresultat, habe ich eine Verhandlungsführung. In der Verhandlungsführung kommen Gesetze mit rein und Regeln und Bedingungen, die mit meinem körperlichen Essgenuss überhaupt nichts zu tun haben. Ich muss an der Stelle beginnen abzuwägen zwischen etwas, was sehr individuell für mich und meine Lebensumstände spezifisch ist, und auf der anderen Seite etwas, wo ich abgleichen muss mit anderen Personen, was deren Lebensumstände sind und wie die Bedürfnislage von den anderen ist. Und wie die Bedürfnislage der anderen, die da alle mit eine Rolle spielen können, weil da gibt es ja dann auch zum Beispiel Konkurrenzverhältnisse sofort, wie die in den Griff zu kriegen ist. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, das wird sehr schnell sehr kompliziert, wenn man nicht eine Maßeinheit einführt, die in dieser Dimension des Tauschgeschäftes es möglich macht, die jeweils individuellen Gebrauchswertvorstellungen zurückzudrängen und stattdessen eine Ordnung zu erfinden, die die es gestattet, sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe von Gebrauchswerten für Dinge zu homogenisieren. Also Äpfel, Birnen, Eier, Hühner, Schuhe, Häuser, sagt Aristoteles, die alle in ganz bestimmten Gebrauchszusammenhängen stehen und Wert haben, auf eine Art und Weise zu taxieren, die es gestattet, diese Dinge als Gut, als Handelsgut in einem Tauschzusammenhang zu verwenden. Und dieser Tauschzusammenhang, Tauschhandel, hat einen durchaus natürlichen Ursprung, in dem die Menschen von einem Gegenstand mehr, von einem anderen weniger haben. Habe ich Ihnen ja an Beispielen jetzt deutlich gesagt. Andererseits aber ist gerade hieraus auch ersichtlich, dass das Handelsgeschäft nicht von Natur zur Erwerbskunst gehört. Nur so weit nämlich, als es für den Lebensunterhalt ausreichend war, musste sich notwendig der Tausch erstrecken. Darüber hinaus gibt es nun die Rolle des Geldes. Ich mache das kurz, Sie können sich die Sachen dann genauer noch anschauen. Das wird hier sozusagen die gegenseitige Unterstützung durch Einfuhr des Mangels und Ausfuhr des Überflüssigen sich immer weiter örtlich ausdehnte. Man fiel notwendigerweise auf die Einführung des Geldgebrauchs. Das lässt sich leichter transportieren, das ist haltbarer als die anderen Dinge und es gestattet einen Ausgleich zwischen den entsprechenden Gebrauchswerten. Die Frage, die sich damit natürlich auch verbindet, und das ist nach wie vor eine der entscheidenden Fragen für die gegenwärtige Ökonomie, ist die, wie bildet sich ein Gebrauchswert in einen Tauschwert ab? Welche Art von Verhältnis gibt es da? Die Frage hängt damit zusammen, dass man bei der Verhandlung und Festlegung über einen Tauschwert sich konfrontiert sieht mit Bedingungen, die, ich sage es jetzt einmal so, die extern sind, die fremd sind den Bedingungen, unter denen der Gebrauchswert steht. Also wie viel der Schuh bringt im Austausch, hat zunächst einmal nichts damit zu tun, wie notwendig ich diesen Schuh brauche. Und die Frage ergibt sich an der Stelle, genau durch diese Diskrepanz, ergibt sich die Frage, wonach messe ich eigentlich, was der Schuh wert ist. Ich habe hier zwei verschiedene Bewertungssysteme. Messe ich es danach, was er für mich im Gebrauch wert ist, oder messe ich es danach, was er im Tauschhandel wert ist? Und an dieser Stelle merken Sie jetzt die Pointe und die Schwierigkeit einer Festlegung davon, dass es für das Ding wesentlich ist oder nicht wesentlich ist, ob man es gebraucht und wie man es gebraucht. Weil wenn ich jetzt fest ausgehe von dem, was Aristoteles hier sagt, dass der Gebrauchswert eigentlich der natürliche Wert ist, um dessen Willen dieses Ding gemacht worden ist, dann habe ich eine Orientierung darüber, wie viel das Ding wert ist, und kann mich danach orientieren und kann bestimmte Abweichungen und Überraschungen im Tauschwert kann ich kritisieren. Wenn ich sage, diese Art von sachgerecht gibt es nicht, sondern das geht jeweils nach dem jeweiligen Bewertungssystem, dann habe ich keine Kriterien, nach denen ich kritisieren kann, dass etwas zum Beispiel überteuert oder weniger überteuert ist. Das sind dann Sachen des Marktes. Sie wollten.
Was Aristoteles hier zusätzlich noch nicht sieht, ist, dass auch das Medium, das getauscht wird, nämlich Geld, dass er keinen Gebrauchswert hat an sich, außer dass es ein Medium ist, dass auch das einen Wert hat. Im Grunde. Und das Problem ist eigentlich so viel tiefgehender, nämlich das irgendwas zu tauschen, kann man herausfinden, wie viel Wert das ist, wodurch ich tausche, nämlich das Geld. Und dann gehe ich erst noch weiter und schaue, wie viel was anderes wert ist, wogegen ich. Und alle Werte hängen voneinander ab und es ist.
Ja, das ist, ich habe, was Sie ansprechen, habe ich versucht, wenn ich heute nicht ganz darauf komme, ich werde das nächste Mal da wahrscheinlich nicht weitergehen, sondern woanders hinspringen, aber das habe ich versucht, auf einer neuen Seite zu verschriftlichen. Und ich sage sozusagen jetzt nur kurz als Antwort auf Ihre Frage. Das Problem ist insofern tiefer, als man unterscheiden muss, und Aristoteles unterscheidet tatsächlich nicht davon so direkt, man muss unterscheiden zwischen Geld als Geldbetrag und Geld als Geldrahmen. Und das ist deswegen wichtig, an der Stelle zu unterscheiden. Wollen Sie? Nein. Das ist deswegen wichtig, an der Stelle zu unterscheiden, weil Geld als Geldbetrag, als etwas, was ich in der Tasche habe und was ich in einem Geschäftsakt tausche gegen gegen irgendein Ding, erweckt den Anschein und funktioniert auch so, als hätte es einen Gebrauchswert. Ja? Also ich habe ich das eine Mal schon in dem Zusammenhang gesagt, der Joker, wenn Sie in einem Spiel einen Joker nehmen, dann ist es so, dass der Joker nach einer Betrachtung eine ganz normale Spielfigur ist, die allerdings die Besonderheit hat, dass sie für alle Spielfiguren stehen kann. Das ist die Rolle des Jokers in einem Kanasterspiel zum Beispiel. Also diese eigenartige Rolle, erste Rolle, eine Karte wie jede andere Karte auch, die einen Wert hat, und der Wert ist allerdings höchst gelegen, ja, kommt einem sehr gelegen, ein sehr, sehr praktischer Handelsgegenstand ist das. Also wenn ich Sie recht verstehe, ist das Geld hat einen Wert, genauso wie ein Schuh einen Wert hat. Die Besonderheit, insofern ist es auf derselben Ebene, darum kann ich das eine rausziehen und das andere mitnehmen und so, auf derselben Ebene. Jedoch, dass dieser besondere Wert des Geldes funktioniert, liegt nicht daran, dass der Joker eine Karte ist, sondern es liegt an einer Meta-Regel. Das liegt an der Meta-Regel, die für eine einzelne Spielfigur sonst nicht gilt. Und das ist die Meta-Regel: wenn du diese Spielfigur in der Hand hast, kannst du das für alle anderen Spielfiguren verwenden. Und das ist ein Wert, der nicht auf derselben Ebene liegt, sondern das ist sozusagen ein von der Regel institutionalisierter Meta-Wert darüber. Und das ist, wenn man es jetzt beim Joker, nimmt, ist das eine Eigenart, es ist sozusagen die Eigenart von Spielen, in denen der Joker vorkommt, kann unter anderem dadurch beschrieben werden, dass es diese Form von de facto Austausch geben kann. Das Übertragen auf den Bereich des Umgangs mit Dingen ist es so, wir spielen ein Geldspiel. Wir brauchen nicht unbedingt ein Geldspiel zu spielen, genauso wie wir nicht unbedingt Kanaster spielen müssen, weil im Tarock gibt es keinen Joker. Wenn wir das Kartenspiel Tarock spielen, dann fällt das weg. Dann fällt diese besondere Lösung weg. Beim Kanaster können wir das haben. Wir brauchen nicht unbedingt das Geldspiel zu spielen. Aber wenn wir mit Dingen das Geldspiel spielen, dann funktioniert das Geld in dieser Doppelrolle. Das würde ich sagen, das ist die Tiefe, die da dahinter ist. Und das ist deswegen, ich bin deswegen, also hier habe ich es dann nochmal zusammengestellt, ich lasse das mal jetzt nur als Andeutung, aber warum das extrem wichtig auch für meine Zwecke ist, ist das Folgende. Ich sage sozusagen jetzt geradewegs, die Debatte um Geld und Bildung, ist Wissen käuflich, ist Bildung käuflich, kann das kommerzialisiert werden. Diese Debatte kann in einer gewissen Weise auf Aristoteles zurückgreifen, und zwar mit einem Zitat, das ich Ihnen hier ganz am Ende gesagt habe: Epistemica kai chremata uk heni metretai. Das heißt, Episteme ist das Wissen, Chremata ist das Geld, ukeni metretai können nicht mit einem Maß gemessen werden. Hier steht es, Wissen und Geld da und wie da sich Wissen und Geld nicht mit einem Maß messen lassen. Das ist die von mir angekündigte Perspektive darauf hin, dass wir beim Aristoteles im Rahmen dieser Überlegungen darauf hinweisen können und auf Stellen stoßen, in Speziellen auf die, das ist also die deutlichste Stelle, die sagt, dass dieser Tausch, der Tauschverkehr nicht für Wissen gilt. Und das ist eine Überlegung, die sehr populär ist bei Hochschullehrerinnen und Studentinnen, vor allem wenn sie dafür argumentieren, dass sie keine Studiengebühren zahlen wollen, und bei Hochschullehrern, wenn sie dafür argumentieren, dass sie eine so wichtige Aufgabe erfüllen, dass sie viel Geld verdienen müssen, aber ihre Freiheit der Wissenserzeugung dabei bewahren und das nicht womöglich nachweisen müssen in Listen oder Zeitaufstellungen oder Publikationen oder sowas ähnliches. Wissen ist nicht verrechenbar. Genau, Wissens, also nur ja, keine Wissensbilanz. Ja, also die, ich meine, Wissensbilanzen sind auch ein Schund, ja. Aber das ist eine zweite Geschichte. Das erste ist, dass die Zumutung einer Wissensbilanz ist, so wird sozusagen instinktiv und gerne geantwortet aus geisteswissenschaftlicher Sicht, die übersieht diese entscheidende aristotelische Frage, dass Wissen und Geld nicht mit einem Maß gerechnet, sozusagen verrechnet werden können. Und man hat, da hat man so ein schönes Aristoteles-Zitat, und damit ist man quasi in der Geschichte verankert. Ich sage das jetzt deswegen, weil Ihre Bemerkung, der Aristoteles geht da nicht tief genug, komplett richtig ist. Man muss sich das genauer anschauen. Man muss über diese verschiedenen Schichten, und man muss an der Stelle genau die verschiedenen Schichten anschauen, in denen Geld eine Rolle spielt für die Bemessung und Einschätzung von Tauschobjekten und Tauschobjekte, jetzt sind Sie es aber wirklich, ja?
Ich wollte nur sagen, Wissen hat schon einen Wert, und zwar, wenn ich es in eine Ware verwandle, als Buch zum Beispiel, dann kann ich das normale Markt...
Ich habe es Ihnen mitgebracht, Sie haben es eh schon gesehen dort, geht doch nochmal zurück, muss ich es doch ablenken lassen, wenn das die Diskussion schon so ist, hier. Sie kennen es, ein Buch. Ein ganz normales Buch, und da steht drauf, also Forma Formarum, Strukturmomente der thomistischen Seinslehre im Rückgriff auf Aristoteles, Initiate Forma Formarum, Alberstadt 41,40 Euro, jetzt 12,90 Euro, und wenn Sie es gestern gekauft haben, kostet es die Hälfte, 645. Ich empfehle Ihnen, bis zum Ende des Jahres hat die Buchhandlung Winter noch offen. Die haben ein gigantisches Buchangebot, alles zu völlig lächerlichen Preisen. Also es kostet, wie gesagt, 6 Euro. Ja.
Dafür kostet die neue Übersetzung von Dantes Komödie von Kurt Flasch über 100 Euro.
Ja. Ja. Richtig. Aber Ihr Hinweis... Ihr Hinweis ist, gehen wir nochmal weiter hier. Käufliches Wissen. Also das Buch habe ich natürlich genommen wegen freien Forschungsaustausch. Also um es noch ein bisschen plastischer zu machen, wenn ich schon dabei bin. Vorliegende Arbeit setzt da an, wohin die neuere Thomas-Forschung zuletzt geführt hat. Die allerersten Anfänge gehen auf ein Seminar von Professor Voss in Rom zurück. Forschungsstipendium der Gemeinschaft für Forschung des Landes Westfalen, und es ist im Prinzip eine Habilitationsarbeit. Wo steht das? Als Habilitationsschrift auf Empfehlung der Philosophischen Fakultät, gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Meine Überlegungen zum Apfel waren quasi motiviert und war ein Vorspiel zu dem, was ich Ihnen im Zusammenhang mit diesem Buch auch sagen wollte. Und was natürlich jetzt das Problem auch der finanziellen Taxierung von Wissensprodukten ist, da drin, das ist 1970 publiziert worden, der Typ hat sicherlich 10 Jahre lang daran gearbeitet, der hat damit eine Habilitation geschrieben, der hat eine Professur bekommen, das hat einmal 40 Euro gekostet, ich weiß nicht, wie viel es in Zeiten der D-Mark gekostet hat. Heute ist es runtergesandelt auf 6,45 Euro. Was ist das Buch wert? Was ist überhaupt der Wert, von dem man hier redet? Welchen Sinn macht es an der Stelle zwischen, für mich ist es etwas wert, vielleicht gibt es Leute, die wollten das genau schon immer wissen, ja? Die wollten immer schon die Struktur der thomistischen Seinslehre genau untersucht haben und die sagen, für 6 Euro ist das ein vollständiges Glücksfall, ein wirklicher Glücksfall, ein Bargain erster Art, nicht? Und anderen, die noch nie ein Interesse an der thomistischen Seinslehre gehabt haben, sagen, also da ist mir 50 Cent sind mir zu viel für die thomistische Seinslehre. Worauf ich hinaus will, ist zu sagen, Sie merken, der Gebrauchswert der Habilitation von Fernando Inciarte innerhalb dessen, das hier zu einzuschätzen ist, zum Beispiel auch die Publikation von dem einzuschätzen ist, ist ein extrem hoher. Der ist Professor geworden damit. Ohne das würde er nicht Professor geworden sein. Der hat damit ein Renommee gehabt. Das ist ein extrem hoher Gebrauchswert. Wo liegt nun der Tauschwert von dem, was er da gemacht hat? Und wie, in welchen Bereich geraten wir, wenn wir uns im Zusammenhang mit einer solchen Wissensproduktion in den Bereich der Tauschwertsabschätzung begeben? Ich habe jetzt hier keine Antworten anzubieten parat. Ich nenne Ihnen das nur quasi als die Basis von dem, worüber wir handeln müssen. Und vor allem, ich habe das sozusagen jetzt mitgebracht, weil das so schön handgreiflich ist. Das ist ja jetzt die vorletzte Stufe. Das Problem, von dem ich da gesprochen habe, ist die vorletzte Stufe. Die nächste Stufe ist ja, wenn es jetzt hier noch um digitale Kopien geht von solchen Arten von Büchern, gibt es noch eine neue Dimension von Wertzumessung gegenüber solchen Produkten. Und das ist die Frage, die sich hier mal speziell stellt und auf dieser Schiene, also Buch habe ich jetzt, sozusagen das Problem des wissenschaftstreibenden Buchproduzierens im Verhältnis zum Verlagswesen da mal kurz beleuchtet. Das ist schon sehr, sehr komplex und wird uns am Ende beschäftigen, aber bevor es so komplex wird, schauen wir uns mal ganz simple Beispiele der Käuflichkeit von Wissen an, wo wir keinerlei Bedenken haben, zu sagen, Produkte von Wissensarbeit, ich sage das absichtlich ein bisschen vorsichtig, Wissen, normalerweise wird unterschieden zwischen Information, also sind sozusagen Daten und Verarbeitung von Daten und Erkenntnis, was also sozusagen Einsicht wäre und Wissen vielleicht auch als eine höher gelegene Kompetenz des Umgangs mit verarbeiteten Informationen. Auf diese Details gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein, aber bleiben wir mal bei der elementareren Ebene, wenn Sie eine Fahrplanauskunft wollen, dann werden Sie mittlerweile sich nicht mehr ärgern, vermutlich, oder wundern, dass Sie für das Telefonat was zahlen, indem Sie die Information bekommen. Wenn Sie in eine Kirche oder in ein Museum gehen und sich informieren wollen über den Hintergrund der einzelnen Exponate, dann zahlen Sie 3,50 Euro für den Audioguide, stöpseln in die Ohren und haben für Wissen bezahlt. Also man soll nicht so tun, als ob das nicht möglich wäre. Und zwar, und da komme ich eben jetzt, das war es wohl nicht. Man soll nicht so tun, als ob dieses, und insofern ist Ihre Bemerkung, ich komme nochmal darauf zurück, korrekt, dass man den Aristoteles an der Stelle doch nochmal abklopfen muss, als ob man sich einfach damit begnügen könnte, dass man sagt, Wissen und Geld sind inkommensurabel, sind inkompatibel. Der Grund, warum man das nicht so sehen soll und darf, ist, dass Geld eine Rolle spielt, nämlich eine Rolle in dem in diesem Jokerspiel als der Joker, und in diesem Jokerspiel, quasi Jokerspiel, ist Geld vergleichbar mit anderen ist Geld vergleichbar, das heißt, das ist kommensurabel. Das Problem ist, Aristoteles hat nicht ganz Unrecht, das Problem liegt darin, dass die Bedingungen dafür, dass das kommensurabel ist, die sind auch nicht naturgegeben. Diese Bedingungen muss man erst herstellen. Und die Herstellung dieser Bedingungen, dass es eine solche Kommensurabilität gibt, die ist extra zu bedenken. Da gibt es noch einiges darüber zu sagen. Werde ich noch ein bisschen tun. Und da kann man sehr wohl Widerspruch anmelden. Man kann sagen, ich widerspreche dir, ich bin nicht der Auffassung, dass die Kommensurabilität mit dem Geld, die du da spielst, dass das die richtige Verfahrensweise für den Umgang mit Wissen ist. Man kann den Rahmen leugnen, man kann diesen Rahmen als problematisch finden. Den Rahmen als problematisch finden, kann man auch so ausdrücken, dass man sagt, mit das, was Wissen ist, wie Wissen funktioniert, ist nicht adäquat kommensurabel zu machen mit Geld. Das kann man sagen. Aber das ist eine systematische Beobachtung und die gilt natürlich nicht nur fürs Geld, die gilt auch dafür, wie ein Apfel schmeckt, im Prinzip. Im Prinzip können Sie sagen, an der Stelle jetzt einen Apfel gefunden zu haben und in diesen Apfel reinzubeißen und so wie der Apfel schmeckt, das ist unbezahlbar. Das ist an der Stelle, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich zahle dir so und so viel Geld, dass ich es in den Apfel reinbeißen darf, ist es durchaus möglich, dass man sagt, tut mir leid, das ist nicht verkäuflich. Ja? Dass ich jetzt da in den Apfel beiße, das ist kein Gegenstand, den ich dir verkaufen kann. Das ist eine Weise, wie Geld inkompatibel, inkommensurabel ist mit einem Gegenstand. Und es gibt natürlich Hunderttausende von Arten dieser Inkommensurabilität. Das ist nicht etwas, was einfach für das Wissen gilt, aber es ist ein Problem.
Zuerst ziehen wir das. Ursprünglich bei der Entwicklung des Geldes, glaube ich, hat es so vier verschiedene Arten von Geld gegeben. Und wenn ich das jetzt da anwende, für eine Professur sollte man sich nicht kaufen können, gegen Geld, dafür die Habilitation schrieb. Das ist die erste Ebene. Und darunter setze ich eine zweite Ebene, wenn ich es brutal sage, Rechtelverwertung, dann kann ich die Habilitation schrieb verkaufen, selbstverständlich, hat ja anderer auch was davon, aber bitte dann ist das in Ordnung, wenn das über Geld läuft. Ich meine, das hat es noch gebraucht, dass man nicht Pferde gegen Frauen und so weiter tauschen kann und man kann dann noch weitergehen in Sachen, die am gut tun und Sachen, die man zum Überleben braucht. Und wenn man sich diese Idee im Hintergrund hat, dann schaut es dann löst sich das Problem irgendwie auf.
Sie haben das sehr, sehr gut formuliert, ganz am Anfang. ich sehe es genauso, eine Professur soll man sich nicht kaufen können, aber eine Habilitationsschrift ist in Ordnung. Was steckt da dahinter? Warum sind Professuren nicht von der Art, dass man sie kaufen kann? Na, so ähnlich wie, dass man sich zum Beispiel nicht das richtige Gerichtsurteil kaufen kann. Man soll sie zum Beispiel nicht kaufen können, Gesundheit, also Basisgesundheit soll man sich nicht kaufen können. Es soll nicht so sein, dass Leute einfach sterben, weil sie das Geld nicht dafür haben. Es soll nicht so sein, dass Leute Polizeischutz sich kaufen müssen. Es soll nicht so sein, dass an den Universitäten die Leute lehren, die das meiste Geld für den Job investiert haben. Das soll alles nicht sein. Die Frage ist, warum soll das nicht so sein? Es gibt genügend Staaten, in denen sich die Polizei auf die Straße stellt und wenn es kein Geld hat, Geld einsammelt. Warum soll das nicht so sein? Weil nach den Idealen der modernen Staaten es Werte gibt, öffentliche Werte, die nicht reduzierbar sind auf Finanztransaktionen. Genauer gesagt ist Korruption genau ein schönes Wort dafür, dass jemand sagt, kaufen kann man alles. Das heißt eben, an bestimmten Stellen bei uns Korruption. Wenn das so ist, dann ergibt sich die Unterscheidung, von der Sie reden, nämlich sozusagen die Aufgabe in der Einschätzung der öffentlichen Geschehnisse im Staat, Unterscheidung zu machen zwischen Verläufen, in denen es nicht angemessen ist und nicht sein soll, dass hier der Tauschverkehr Triumphe feiert, und anderen, in denen es ganz selbstverständlich ist. Und dann, ich mache jetzt da auch wieder einen Schritt gleich quasi bis zum Ende von dem, was ich heute sagen wollte, und dann gibt es natürlich heikle Übergänge. Ich sage Ihnen einen heiklen Übergang, der jetzt noch nichts mit Bildung zu tun hat: Eintritt in Kirchen. Die österreichische Geschichte als einer christlichen Nation, Selbstverständnis und so fort und so weiter, verlangt eigentlich, dass Kirchen ein öffentliches Gut sind. Schließlich und endlich steht sozusagen viel auf dem Spiel, und die Kirche hat eine bestimmte Rolle, und das Mindeste, was man für eine katholische Nation braucht, ist, dass die Leute in die Kirche gehen können und nicht beim Mesner den Schlüssel holen müssen, um dort überhaupt hinein zu kommen. Also zum Selbstverständlich einer katholischen Nation gehört eigentlich, dass Kirchen ein öffentlicher Bereich sind. Und wie wir wissen, ist das zunehmend nicht mehr der Fall. Das heißt, es gibt da die Tendenz der Kommerzialisierung, wie man sagen würde. Coca-Cola-Reklame auf der Motivkarte. Diese Tendenzen gibt es. Ja? Ich beurteile jetzt diese Tendenzen nicht, ich zitiere sie Ihnen, um Ihnen deutlich zu machen, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht nicht darum, dass man statuarisch sagt, Wissen und Geld haben nichts miteinander zu tun, sondern es geht darum, dass man sagt, bestimmte Gebrauchsweisen von Käuflichkeit sind zugelassen und andere sind nicht zugelassen. Und die richtige Balance zwischen dem zu finden, das ist eigentlich das Problem, also zwischen Professur kaufen und Habilitationsschrift kaufen. Dass da ein deutlicher Unterschied ist, das ist eigentlich die Kunst dabei. Und um es also provokant zu sagen, die Kunst bei den Studiengebühren, die Kunst des, sozusagen des Diskutierens der Studiengebühren, liegt ganz einfach da, einen entsprechenden Konsens zu finden, so wie bei den Rezeptgebühren, würde ich sagen. Rezeptgebühren sind eine Form, wie man das Gesundheitswesen, das in Wirklichkeit vom allgemeinen Steueraufkommen bezahlt wird, am Rande relativ gestaltet und sozusagen sensibel gestaltet für die Leute, die es mehr in Anspruch nehmen als andere. Also einen gewissen finanziellen Faktor in das hineintut, obwohl im Prinzip das Gesundheitswesen Allgemeinsache und Steuer ist, in dem speziellen Fall. Und ich sehe es bei Studiengebühren genauso, um das mal auf den Tisch hier zu legen. Aber zuerst Herr Faeber, dann Sie.
Ja, ich hatte einen pragmatischen Ansatz zu Wissen und Geld. Und zwar unter dem Schlagwort lebenslanges Lernen, zweiter Bildungsweg, Bildung überhaupt, Weiterbildung im Leben. Ist ja mittlerweile eine ganze Industrie, die Kurse anbietet, die alles, Beratung und so weiter anbietet. Also das ist nicht mehr wegzudenken. Also, und da gilt eigentlich, es ist das mehr wert, was mehr kostet im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Also das ist ein Riesenfaktor geworden.
Also wenn man jetzt in der
Firma arbeitet, sich weiter erhöhen und also raufkommen will, muss man Kurse belegen, die kosten alle Geld. Ob es jetzt die Firma zahlt oder man selber zahlt, muss es im Endeffekt dann letztlich egal. Ne?
Ja. Also ich habe vor 2 Jahren, 1,5 Jahren wahrscheinlich, ne, habe ich so einen kleinen universitätsinternen Fight ausgetragen mit unserer Lifelong Learning Division, wie nennt sich die, einen schönen Namen, also jedenfalls universitäre Weiterbildung, die natürlich auch schon drauf gekommen sind, dass sehr viel Geld damit zu machen ist, dass man die berühmtesten Angehörigen der Universität nimmt und den Generaldirektoren anbietet, dass sie mit denen mal sich schnell auf ein Seminar setzen können, zum Preis von 20.000 Euro. Ne? Sowas in der Art. Das wird, wenn das eine externe Firma macht, sagt man, okay, das sind die Gesetze des Marktes, die sich an der Stelle eben auch so auswirken, wenn es Leute gibt, die das zahlen, weil sie das für wichtig halten. Sehr schlecht, etwas dagegen zu sagen. Die Schwierigkeit ist, wie konstruiert man das im Rahmen einer Universität, ne? Als im Selbstverständnis der Universität. Das ist natürlich das ist jetzt genau die Frage der Verhältnisverteilung. Ne? Und wenn man dann sagt, na, das Geld, das so eingenommen wird, kommt ja da dem Rest der Studien zugute, kann man diskutieren. Auf was lässt man sich an der Stelle ein? Wie schaut sowas aus? Ne? Sie wollten.
Ja, ich wollte zu dem Thema Konsens der Studiengebühren, das vorhin gebraucht haben, noch was sagen. Und zwar, die Fragestellung ist, wo ist der Konsens zum Beispiel bei Studiengebühren in einer Größenordnung, die es eng ist, oder jetzt üblich sein wird?
Natürlich.
Das ist praktisch eine Abnabelung der Oberschicht, die es leisten können, weil bei einigen 100 Euro pro Semester wird das Gros noch mithalten können, aber bei 10.000, 12.000 Euro im Jahr, da hört sich, glaube ich, fast alles an.
Das ist ein politischer Punkt, ja, natürlich.
Ja, also mein Bitte ist, irgendwie wird diese ganze Debatte langsam komisch. Also eins ist klar, man braucht da Geld, aber es ist ein Wahnsinn, eine Hürde, wenn man wirklich am Marktpreis hier an Studiengebühren verlangt, also dann sind die alten Leute weg. Also ich bin so erschrocken, wie ich gehört habe, in England gibt es, glaube ich, Jahresgebühren von 30.000 Euro umgerechnet. Ich muss sagen, da hätte ich nicht mitgespielt. Ganz einfach. Ich meine, auf der anderen Seite muss man was bringen. Warum macht man das nicht wie in der alten Monarchie, wenn jemand nicht beim Militär war, hat er eine höhere Steuer bezahlt. Das ist sagen, auf der anderen Seite, wenn einer studiert, dann hat er eine höhere Progression. Wenn er eh am Anfang nichts verdient, weil er halt bestimmte Studienrichtung hat, dann wird er das wahrscheinlich nicht zahlen müssen. Aber wenn auf der anderen Seite durch Studium ans Verdienen kommt, dann warum nicht? Und ich meine, nur eins, was ich weiß, ungefähr 5.000 Euro kostet ein Meisterprüfungskurs. Also,
ja.
Die hohen Kosten sind sicher ein Problem. Ich habe mir vor ein paar Tagen angeschaut, was ein Master kostet. Ich bin ziemlich erschrocken, weil ich habe als Student keine 60.000 Euro. Aber da macht man sich trotzdem zu einfach. weil ich habe mir das dann ein bisschen genauer angeschaut und es gibt sehr wohl Finanzierungsmodelle, wie das dann doch auch für einen Studenten, der kein Geld ist, leistbar ist. Also die Kosten sind das eine, aber die Möglichkeit der Finanzierung sind auch immer.
Ja, womit gingen Sie in die Bank, sagen Sie, ich habe kein Geld, ich verdiene nichts und ich will einen Kredit.
Ja, das hängt, also ist ja nicht, was sie sagt, ist ja, das geht nicht so im luftleeren Raum, das steht nicht im luftleeren Raum, sondern es ist natürlich abhängig von einer gesetzlichen Regelung einer Langzeitfinanzierung, also von Anleihen. Es gibt ja durch die Palette hindurch eine große Anzahl von Möglichkeiten, damit umzugehen, dass man ein Anleihen nimmt, die niedrig verzinst sind, die Rückzahlungsbedingungen sind so, dass man erst rückzahlen muss, wenn man mehr Geld dann verdient, wie immer das ausschaut. Das ist natürlich Teil der Package, wenn man es einfach so darstellt, dass man sagt, wo kriege ich jetzt meine 60.000 Euro her, dann ist es ein unlösbares Problem. Worauf ich hinaus will, warum ich das Thema jetzt hier an der Stelle genannt habe, ist, weil es quasi ein aktuelles Beispiel für die Debatte des Finanzaspekts sozusagen von Unterweisung, von Bildung und Ausbildung ist. Und das ist quasi ganz nahe bei der Debatte, wie viel ist es wert, zu wissen, wie die thomistische Science-Lehre sich auf den Aristoteles bezieht. Nicht? Wie viel ist das wert und wer soll es zahlen? Das muss man sagen, das habe ich jetzt ja bisher noch nicht gesagt. Das muss man nämlich im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit von Bildung, Gesundheitswesen, Justiz und Polizei noch dazu sagen. Das ist ganz wesentlich. Ich muss es sozusagen jetzt doppelt unterstreichen. Es ist ja nicht so, dass das nichts kostet. Das ist der entscheidende Punkt. Es kostet zwar nichts, das ist die neue Geschichte, es kostet zwar nichts heutzutage, in dem Moment, in dem man ein digitales File hat, das einfach zu reduplizieren. Es kostet praktisch nichts, das ist völlig zu vernachlässigen. Aber die Dinge, von denen wir traditionell reden und von denen wir sagen, das ist etwas, was aus dem Markt herausgenommen werden soll. Also nehmen wir das Justizwesen. Die Richter sollen nicht bestechlich sein. Das heißt, die sind in einem anderen Bereich angesiedelt. Das heißt ja nicht, dass wir sie nicht zahlen müssen. Das heißt, das Justizsystem kostet ja etwas. Und von daher ergibt sich genau diese Spange, diese doppelte Perspektive, dass wir auf der einen Seite sagen wollen, Gerechtigkeit ist nicht käuflich, und dass wir aber andererseits sagen müssen, der ganze Apparat, den wir notwendig brauchen, damit Gerechtigkeit aktualisiert wird, der ist zwar nicht käuflich in dem Sinn, aber er kostet. Und von daher, ja, okay, eins, zwei. Ja.
Und der Zusammenhang ist sogar noch prägnant, also je mehr Geld, das man ausgibt für die Polizei zum Beispiel, je besser ihr Grundverdienst ist, desto weniger sind sie sogar anfällig für Bestechungsgeld, weil sie ihren Lebensunterhalt eben durch die normalen Einkommen finanzieren können.
So ist es. Ganz genau.
Ich wollte nur sagen, das, was dem Markt überlassen wird und was nicht, ist eine grundsätzlich gesellschaftspolitische Entscheidung. Wie Sie eingangs erwähnt haben, die Sache mit Allmende. Wenn die Gemeinde entscheidet, Wissen ist am Ende oder Polizei ist am Ende, dann wird das gemeinsam finanziert und der Einzelne zahlt nichts dafür. Nicht? Das ist ein ganzer Grundsatz.
Das ist, so ist es, ja.
Zum Beispiel vor der Revolution in Frankreich war es üblich, dass Ämter gekauft wurden.
Also das war ganz normal. So ist es. Nicht? So ist es, ja.
Ja. Mit dem Justizsystem ist ein bisschen kompliziert. Der Erdentrock sich das Justizsystem zu weit. Ich war so mit rund 70% selber. Zum Zweiten ist das Problem, Sie werden zwar Recht haben, aber die Gerechtigkeit hat mit dem Zugang zum Recht noch nichts zu tun, führt am Prozess. Also sie sind wahrscheinlich meistens gut das beraten, ihn nicht zu führen. Also
das
sie kommt dazu, aber...
Ja, ich habe sozusagen auf der Klischee-Ebene geredet. Ja. Also wenn... Aber es ist sozusagen, es ist plausibel und wird von vielen Leuten akzeptiert, dass man Richter nicht bestechen soll. Also dass die Richter so viel verdienen sollen, wo immer das herkommt, dass man sie nicht so beeinflussen kann, dass sie dem der Mehrzeit die Recht sprechen. Ob das jetzt Gerechtigkeit ist, lasse ich offen.
Ja. Ich meine, Recht hat mit Gerechtigkeit ja gar nichts zu tun. Es sollen die Werke einigermaßen funktionieren. Ja. Und wenn Sie nicht in Österreich auch diese Zeitung lesen und so weiter, wissen Sie das gewisse Dinge nicht, dass es auch da unterschiedlich verschiedene Ebenen gibt, wer hier behandelt wird. Aber bitte zurückzugehen auf das, was Sie gesagt haben, was ist das wert? Ich glaube, das hat der Richard David Brecht gesagt, es wäre die Aufgabe der Geisteswissenschaftler, auf die Straße zu gehen und ihnen ihre Sachen zu erklären, also den Philosophen, den Soziologen. Und ich meine, wenn die Sachen nur des einen in sich hineinstopft, was schreibt und schubladisiert, kann ich mir vorstellen, dass die Allgemeinheit darüber dafür nicht so viel bezahlen möchte, als wenn man ihnen klar macht, was es wert ist.
Ja. Gut, jetzt schaue ich mal, wie ich die Sachen abschließe, was ich da noch speziell, also wenn Sie das hier anschauen, aus der nikomachischen Ethik, da finden Sie den besonderen Hintergrund für eine aristotelisch motivierte Theorie dessen, wie man sich den Austausch auf der Basis von Geld Dinge von unterschiedlicher Wertigkeit vorstellen kann. Es ist die Demonstration, wie das, was Sie sich irgendwie im Prinzip ja vorstellen können, wenn Sie ein Haus haben und der eine hat ein Haus, der andere hat, bleiben wir beim Schuhmacher. Ja, es gibt auch die Häuser. Das Blaue ist das Haus?
Das Dickblaue.
Ja, nehmen wir das Dickblaue. Darum müssen alle Dinge, von denen es einen Austausch gibt, irgendwie vergleichbar sein. Dazu ist das Geld aufgekommen und es wird in gewisser Weise zu einem Mittleren. Denn es misst alles, also auch das Übermaß und den Mangel, etwa wie viele Schuhe einem Haus oder einer bestimmten Menge an Nahrungsmitteln gleich sind. Folglich muss sich, wie der Hausbauer zum Schuster, eine so und so große Zahl von Schuhen zu einem Haus oder einer Nahrungsmenge verhalten. Also zum Mitschreiben sozusagen, das Zählsystem, das an der Stelle eingeführt ist, hat die vorhersehbare Implikation, dass sie bestimmte Einzeldinge in diesem Zählsystem bewerten können, ein Punktesystem sozusagen. Es muss ja zunächst einmal noch gar kein Geldsystem sein. Wenn Sie Dinge unterschiedlicher Beschaffenheit und Wertigkeit haben und sie miteinander so in Beziehung setzen wollen, dass sie tauschbar sind, obwohl sie so unterschiedlich sind, brauchen Sie ein Referenzsystem, das Sie verwenden, um so und so viele Units den einzelnen Dingen zuzuschreiben und dann proportional tauschen zu können. Also die Schuhe, Haus und Schuhe, da brauchen Sie schon relativ viel Schuhe, nicht? Um ein Haus zu haben, aber sagen wir mal, was weiß ich, 5000 Schuhe gegen ein Haus, ginge natürlich auch im in der Warenwirtschaft, in der Materialität, aber es ist relativ deutlich, wie unpraktisch das schnell wird, wenn Sie das Maß nehmen, wenn Sie als Maß nehmen das Geld, und da ist nochmal zurückzukommen auf das, Geld ist eben einerseits das Prinzip des Maßnehmens, ist das Mittlere, und dieses Mittlere als Prinzip des Maßnehmens ist das Geld aber nicht die Banknote, die ich in der Hand habe, sondern das Prinzip der Zählbarkeit nach einer bestimmten Einheit von unterschiedlichen Dingen. Das ist das Geld als das Mittlere und das Geld als das realisierte Geld, als, das, als die Münze, als, als der im Handel eingesetzte sozusagen Einzel-Euro ist das, was es mir gestattet, dass ich, wenn ich ein Haus habe und ein Schuster bin, also ich will ein Haus kaufen, ich bin ein Schuster, dass ich nicht die 500 oder 1000 Schuhe dorthin tragen muss, sondern dass ich im Laufe der letzten zwei Jahre 500 Schuhe gemacht habe und mir das Ergebnis, den Lohn für die Schuhe, den Preis der Schuhe gespart habe und dann den Preis der Schuhe für das Haus einsetzen kann. Die letzte Bemerkung diesbezüglich noch, vielleicht noch einmal, wenn mir das ganz wichtig erscheint, also Sie haben hier das über den Zahlungsverkehr Geldrahmen jenseits des Geldrahmens. Das eine Beispiel ist vielleicht noch prägnant und fürs Ende der Stunde ganz gut geeignet. Stellen Sie vor, Sie stehen vor einem Aufzug und der Aufzug hat eine Nutzlast. Der Zweck des Aufzugs ist, Inhalt sicher nach oben zu transportieren. Angesichts dieses Austauschzwecksystems und des Punktesystems, das durch eine Nutzlast definiert wird, ist ein Kleinkind und eine Kiste äquivalent. Wenn der Aufzug piepst und nicht von Fleck geht, weil er zu stark beladen ist, dann können Sie entweder den Kinderwagen oder die, also Kinderwagen ist Kleinkind plus Kiste, aber sagen wir, dann lassen Sie entweder den Kinderwagen draußen oder Sie lassen das Kind draußen und dann geht der Aufzug in die Höhe. Nach diesem Einschätzungssystem, und das ist irgendwie völlig ohne Widerspruch anzuerkennen, nach diesem Einschätzungssystem, wenn Sie die Welt so sehen, dann können Sie die beiden Sachen miteinander tauschen. Dass es einen Hinblick gibt, in dem das nicht gleich ist und in dem es sehr wohl einen Unterschied zwischen einem Kinderwagen und einem Kleinkind im Kinderwagen gibt, ist ebenfalls wahr. Und ist ebenfalls, jetzt nochmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben, etwas, was aufgegriffen werden muss, wo die Kunst darin besteht, für bestimmte Zwecke eine Äquivalenz anzuerkennen und auszunutzen und für andere Zwecke zu sagen, na, da hört aber der Spaß auf. Also wenn ich beim Kleinkind bleibe und jemand sagt mir, das kommt doch nur darauf an, dass da jetzt... 12 Kilo weniger sind, da ist es doch wurscht, ob du das Kleinkind zurücklässt oder den Kinderwagen zurücklässt, dann werde ich sagen, das scheint mir ein bisschen verhetzt zu sein. Das ist eine sehr enge Betrachtungsweise, die ich overrule, und von daher halte ich mich nicht an die äquivalenzstiftende Betrachtungsweise. Worauf ich also sozusagen die ganze Zeit hin tendiere, ist Ihnen auf der einen Seite ein bisschen etwas von der Intuition abzuraten, dass man sagt, Geld und Wissen können nichts miteinander zu tun haben, die haben miteinander zu tun. Auf der anderen Seite aber auch den Blick darauf zu schärfen, dass man sich sehr genau anschauen muss, wie die politischen Bedingungen und die gesellschaftlichen Diskussionen sind, unter denen dieses labile Verhältnis besteht und verändert wird. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsferien.